Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in unserer Reihe rund um das Rollenspiel Dungeon Crawl Classics. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie der Grundmechanismus von dem Spiel ist und wie man einen Charakter erschafft. Wir haben in der ersten Episode ja so ein bisschen erzählt, warum wir das Spiel cool finden. Und jetzt können wir so ein bisschen in die Mechaniken reingehen. Schauen wir uns mal den Grundmechanismus an, der nicht so ganz fremd ist, wenn man Rollenspiele spielt. Wie funktioniert das hier bei Dungeon Crawl Classics?
Es ist der klassische Würfelmechanismus von D20-Rollenspielen. Wir nehmen meistens einen W20, nicht immer, aber meistens, zählen einen Bonus dazu und würfeln gegen einen Schwierigkeitsgrad. Und das war's. Der Schwierigkeitsgrad ist entweder die Rüstungsklasse des Gegners im Kampf oder ein Schwierigkeitsgrad, der vom Spielleiter festgelegt wird. Manchmal nimmt man andere Würfel, wenn man was nicht so gut kann, nimmt man nur ein W10. Wenn man höhere Stufen hat, nimmt man vielleicht ein W24. So sowas. Manchmal kommt auch ein kleiner Bonuswürfel mit dazu oder sowas. Aber im Großen und Ganzen, das ist es. W20 plus Bonus, Mindestwurf, Schwierigkeitsgrad.
Genau. Wird eine 1 gewürfelt, ist es ein automatischer Fehlschlag. Das heißt also, es wird ein ziemlich peinliches Scheitern wahrscheinlich. Und wird eine 20 gewürfelt, gibt's einen kritischen Erfolg, je nachdem, was man versucht hat. Jetzt nehmen wir mal an, ich kenne mich schon so ein bisschen aus mit diesen D20-Rollenspielen und habe vielleicht 3-0 und 3-5 gespielt. Wie unterscheidet sich denn DCC dahingehend?
Zum einen sind Klassen und Völker das Gleiche. Das heißt, man ist entweder ein Zauberkundiger oder ein Elf. Man ist entweder ein Halbling oder ein Dieb. Man ist kein Halbling-Dieb. Das ist das eine. Klingt erstmal gewöhnungsbedürftig, passt aber sehr gut zum Spiel und würde anders hier keinen Sinn ergeben. Dann gibt's keine Prestigeklassen oder Gelegenheitsangriffe. So alles diese Sachen, die 3.0 und 3.5 so ein bisschen kompliziert gemacht haben.
Es gibt auch keine Fertigkeiten oder Talente.
Nee, stimmt. Das wird so ein bisschen über den Beruf des Charakters gemacht, dass man so abschätzt, was er kann, was er nicht kann. Aufsteigende Rüstungsklasse, das kennen wir auch von D20. Oldschool-Szene kennt ja auch die absteigende Rüstungsklasse, das ist hier nicht.
Die kenne ich wiederum nicht, beziehungsweise ich kenne das nur theoretisch. Also da habe ich nur drin rumgelesen.
Ja, du bist einfach zu jung, Daniel.
Ja, das stimmt.
Eine der wenigen Augenblicke, wo ich froh bin, ein paar Jahre älter zu sein, dass ich das damals so miterleben durfte, die rote Box. Das war schon cool.
Aber man sieht es mir nicht an, dass ich jünger bin, ja. Auch ein Unterschied übrigens zum OSR-Bereich ist, haben wir bei Beyond the Wall, da gibt es doch die klassischen 5 Rettungswürfel. Die gibt's hier nicht.
Nee, wir haben nur 3 Rettungswürfe, nämlich Zähigkeit, Reflexe und Willenskraft.
Naja, und dann gibt es da noch so ein paar Sachen, die ganz unabhängig sind, also die ganz eigen sind für Dungeon Crawl Classics. Da fällt unter anderem drunter, dass du deine Attributspunkte verbrennen kannst. Das bedeutet, dass man sowas wie Glück oder auch Ausdauer oder Stärke einfach um einen Punkt senken kann und einen Bonus auf den Wurf bekommt. Das können nicht alle, das kann vor allen Dingen der Zauberkundige, wenn er irgendwie einen Zauber sprechen möchte, aber alle können ihr Glück senken und das Glück erholt sich dann über gewisse Zeiten.
Ja, wobei das bei den meisten gar nicht so einfach ist, ne? Das ist so, es gibt Klassen, bei denen regeneriert sich das von alleine, aber bei den meisten nicht unbedingt.
Außerdem gibt's ja das Magiesystem, was ein bisschen nach Jack Vance modelliert wurde. Das heißt also, ein Zauberer kann sich nur an gewisse Zauber erinnern pro Tag und die dann aussprechen. Das ist bei DCC so ähnlich. Das funktioniert durchaus so, aber das wird alles über Zufallstabellen geregelt. Das heißt, du kannst auch häufiger denselben Zauber wirken pro Tag.
Wenn die Probe vernünftig gelingt. Jeder einzelne Zauberspruch hat eine Tabelle und wenn man die Probe sehr schlecht würfelt, dann vergisst man den Zauber wahrhaftig, bis man ihn neu memoriert hat. Und wenn die Probe nicht so super misslingt, aber misslingt, dann behält man den Zauber und er klappt einfach nicht. Und danach ist es abhängig vom Wurf, was denn jetzt beim Zauber rauskommt. Und das kann eben von der Gegner kriegt gegenüber Schaden bis ein Bereich von 4 Quadratmeilen oder 4 Quadratkilometern wird entvölkert. Das letzte ist natürlich sehr, sehr selten. Sowas kann aber theoretisch passieren. Und deswegen sind diese Zaubertabellen auch nicht schlimm, sondern unterstützen wahnsinnig das etwas chaotische, spannende und sehr stimmungsvolle Spiel, dass man eben erstmal gucken muss, wie der Zauber da funktioniert. Und wenn man das PDF vom Regelwerk hat, kann man sich da auch einfach ausdrucken und mit unter den Charakterbogen legen. Dann ist es auch nicht so, dass man immer wie ein Wilder durch das Regelwerk blättern muss.
Ich bin mir ganz sicher, dass wir dazu noch kommen werden. Also das Magiekapitel ist ja doch sehr reichhaltig hier. Und dem werden wir uns auf jeden Fall nochmal gesondert widmen. Aber zum Einstieg soll das erstmal reichen zum Thema Zaubern. Was ebenfalls über Tabellen abgehandelt wird, sind die kritischen Treffer. Die machen nämlich nicht nur einfach mehr Schaden, sondern die haben alle besondere Tabellen. Und zwar je nachdem, was du für eine Klasse hast. Und auch die Monster haben ihre eigenen kritischen Tabellen. Das ist auch ziemlich cool und da sind auch sehr ungewöhnliche Sachen dabei.
Ja, nicht alle natürlich, aber so ein paar. Es gibt eine Tabelle für Drachen und für Riesen, für Untote und für, ich weiß gar nicht, was das letzte war.
Dämonen.
Ach, Dämonen war noch, genau. Und wenn man sich die kritische Tabelle für Untote durchliest, das gibt eine ganz besondere Stimmung, die eben anders ist als Untote bei, keine Ahnung, DSA oder D&D oder so, wo das halt so ein bisschen, naja, quasi wie der Ork, so das Aufwärmmonster, das Skelett oder so. Und das ist hier eben einfach ein bisschen anders. Diese Untoten-Energie kann überspringen und Riesen stampfen einen auch mal wahrhaftig in den Boden. Wahnsinnig unterhaltsam und fügt dem Spiel wahrhaftig was hinzu. Die Tabellen sind ja nicht so beliebt, aber es fügt was hinzu. Es ist eine gute Sache.
Was eben auch ein bisschen ungewöhnlich ist an dem Spiel, ist, dass wir verschiedene Würfel brauchen. Das liegt darin zugrunde, dass wir eine sogenannte Würfelkette haben innerhalb von Dungeon Crawl Classics. Was hat es damit genau auf sich und wie kommt das überhaupt zum Tragen?
Also meine persönliche Theorie, ich habe das bisher nicht gehört. Ich weiß nicht, ob Joseph Goodman das da irgendwann erzählt hat. Aber eins der Besonderheiten damals 1974 oder eben in meinem Fall 1982 war es, wo man mit D&D oder so angefangen hat, dass man diese coolen, absonderlichen Würfel hatte. Man hatte das erste Mal einen W4 in der Hand oder einen W20 oder so, fand man wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dieses Gefühl wollte Goodman ganz gern wieder ins Spiel bringen und hat deswegen die ganzen abgefahrenen sogenannten Zocki oder wie auch immer es ausgesprochen wird, ich nehme mal an Zocki, diese Zocki-Würfel mit eingeführt, was ungewöhnliche Anzahlen von Seiten einfach sind. Also die Würfelkette besteht aus einem W3, W4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, die kennen wir, 14, 16, den W20 kennen wir dann wieder, W24 und W30. Und wahrhaftig, es gibt ein W7. Ich habe hier ein paar im Schrank liegen. Da ist ein ganz komisches Gebilde mit unterschiedlichen Seiten und die Zahl ist nicht auf einer Fläche geschrieben, sondern ist um die Kurve von so einer Spitze geschrieben, damit man das von oben lesen kann. Aber der funktioniert. Die sind natürlich nicht mehr hundertprozentig gleichgewichtet, aber ganz ehrlich, das interessiert keinen Menschen. Das sind wahnsinnig coole Würfel.
Ich habe mal ein Interview mit dem Erfinder gelesen in einem Program Guide von Goodman Games. Der hat Leute auf der Gen Con herausgefordert, die Sachen zu würfeln, ob dann eben immer dasselbe Ergebnis kommt. Also er hat das Ganze immer gewonnen. Die Würfel funktionieren. Ich fand das auch sehr interessant. Die sehen super merkwürdig aus. Du musst sie auch richtig schütteln, ne? So darfst du nicht einfach, also am besten in dem Würfelbecher. Und dann funktioniert das auch.
Ja, Würfelbecher kann gehen. Das Besondere der abgedrehten Würfel ist wieder da.
Ja, Hupa. Das stimmt. Und die werden im Spiel, tauchen die dann in unterschiedlicher Art und Weise auf. Also zum Beispiel ist es ja so, dass du einfach einen Aktionswürfel hast, das ist dann meistens der W20. Es kann aber eben auch sein, dass du als Kämpfer irgendwann nicht mehr mit einem W20 angreifst, sondern mit einem W24, weil du besser geworden bist, weil du eine Stufe aufgestiegen bist oder sowas. Oder es kann auch sein, dass dich eine Situation dazu fordert, eben nicht mehr mit einem W20 zu würfeln, sondern mit einem W16, weil du irgendwie beengt kämpfst oder sowas und nicht so gut deine Angriffe platzieren kannst.
Das macht's ziemlich flexibel alles. Also es gibt eine Regel für Kampf mit zwei Waffen, dann werden halt einfach die Angriffswürfel runtergestuft. Ende. Das ist so einfach. Das ist echt
ja,
schön.
Ja, das stimmt. Ja, und ein Charakter definiert sich ja nicht nur über seine Klasse und den Würfel, den er benutzt, sondern eben auch über seine Attributswerte. Und seine Attribute sind hier, wie gesagt, schon ein bisschen anders, als wir sie von anderen Oldschool-Rollenspielen her kennen oder von 3.0 oder 3.5 oder eben auch von der 5. Edition her. Wir haben hier nämlich Stärke und Geschicklichkeit. Okay, die kennen wir. Wir haben aber dann Ausdauer. Das ist im Grunde das Durchhaltevermögen, die Widerstandskraft gegen Schmerzen, Krankheiten, Gifte und sowas.
Im Endeffekt das, was die Konstitution beim alten D&D war.
Dann haben wir die Persönlichkeit. Das ist sowas wie Anmut, Willenskraft und Überzeugungstalent. Also das beeinflusst vor allen Dingen auch die Rettungswürfe für Willenskraft. Dann gibt es noch die Intelligenz, ist also auch wieder bekannt, ne? Also alles, um irgendwie Informationen aufzunehmen oder sowas oder kluge Schlüsse zu ziehen. Und als letztes gibt es Glück. Und Glück ist nochmal was ganz Neues. Das ist sozusagen die Gunst der Götter oder einfach ein besonderes Talent, was man irgendwie besitzt oder so. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber kann einen Abenteurer manchmal vor dem sicheren Tod bewahren.
Oder umgekehrt,
ne? Genau.
Es gibt irgendwo die Regel, wenn die Monster nicht wissen, wen sie angreifen sollen, nehmen sie sich immer den mit dem geringsten Glück. Das ist ja. Balancing pur.
Genau, und dann ist es natürlich so, wenn man einen Punkt Glück verbrennt, dann kriegt man aber auch +1 auf den Angriff oder so. Dann denkt man, ja, ich könnte das Glück dann aufbrauchen und das ist dann nicht schlecht. Aber man wird dann eben immer als erstes aus dem Schatten angegriffen, wenn man eben nur noch 5 Glück hat oder so.
Und Glück ist das einzige Attribut, auf das man würfeln kann. Es gibt dann den Glückswurf. Man nimmt einen W20, würfelt das Glück oder weniger und dann geschieht was Gutes. Oder eben man hat Pech, dann geschieht was nicht so Gutes. Wenn man dann sein Glück senkt und dann muss mal ein Glückswurf gemacht werden, das merkt man dann schon. Und wie gesagt, die meisten Klassen kriegen das auch nicht so leicht wieder. Also Glück ist echt was Besonderes. Das kann, wie gesagt, verbrannt werden von allen Klassen. Interessanter Wert. Ja,
kann auch tatsächlich vom Spielleiter als Belohnung für ein Abenteuer vergeben werden.
Genau. Oder eben, wenn sich der Kleriker mit seinem Gott überwirft, dann kann der Gott auch mal sagen, nee, hier, Keule, so nicht. Und dann hat er weniger Glück hinterher.
Interessant ist auch hier noch die Modifikation. Also die Modifikationen reichen hier nämlich von -3 bis +3. Also die gehen nicht so extrem nach oben mit +4 oder +5 für besonders hohe Attributswerte. Ich finde das eigentlich ganz nett, weil ja eben alles ausgewürfelt wird. Also die Idee ist eben mit 3W6 in Reihenfolge auszuwürfeln, wie groß die Attributswerte sind. Und dann ist man eben nicht so wahnsinnig gestraft, wenn man irgendwie -4 auf Stärke hat, was einen ja dann doch ziemlich weit abschlagen lässt mit Vergleichen bei Proben.
Wenn jemand die alte, die rote D&D-Box kennt oder die alten D&D-Sachen, das ist genau die Progression an Boni und Mali wie damals. 9-12, der Werte, also es geht ja 3W6 sind die Werte, ne? Man würfelt das dann mit 3W6 aus. Und 9-12 gibt weder Bonus noch Malus. 13-15 ist +1, 16-17 +2 und nur die 18 ist +3 und nach unten halt genau die gleiche. Dementsprechend negativ, ne? Also 6-8 ist -1 und so weiter. Das weicht das Ganze ein bisschen auf, denn eine 3 oder eine 18, das würfelt man halt schon selten.
Das stimmt, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden, denn wir werden einfach mal einen Charakter erschaffen. Die Charaktererschaffung funktioniert hier nicht, dass man eine Klasse wählt, sondern die Figur startet immer auf Stufe 0. Die muss sich die Klasse erst verdienen.
Ja, das ist dann der berühmte Trichter, Funnel im Englischen, den Begriff, der geistert ja durch die Medien, deswegen können wir den hier mal erwähnen. Diese Trichterabenteuer oder dieser Trichter funktioniert halt so, man macht sich 3-4 völlig zufällig ausgewürfelte, meistens ja Dorfbewohner oder vielleicht ist ein Stadtbewohner dabei, die dann aus welchen Gründen auch immer in das Abenteuer ziehen, um ihre entführten Dorfkollegen zu retten oder was auch immer. Der es aus dem Abenteuer schafft, der kommt dann in Stufe 1. Und ja, dementsprechend, es geht völlig zufällig los und dass die Besseren überleben, macht man halt darüber, dass man den Coolen einfach nicht als erstes durch die Tür gehen lässt. Oder eben gerade, weil man ganz gern die emotionale Bindung zu den Leuten haben möchte. Das kann dann jeder selber entscheiden. Und dementsprechend wird hier einfach nur ein bisschen gewürfelt und am Ende hat man ein paar Figuren.
Wir würfeln jetzt im Grunde aus, wie die Attribute sind. Dann, was der Charakter für ein Geburtszeichen hat. Also das ist nochmal was Besonderes. Und dann schauen wir uns an, was er für einen Beruf hat am Ende. Und dazu passen natürlich die Ausrüstung, die er dann mitführt.
Gut, dann fangen doch einfach mal an. Wir nehmen jetzt also diesen Charakterbogen. Ihr habt den natürlich jetzt nicht vor euch, aber den gibt's dann ja sicherlich irgendwie zum Download. Und da steht gar nicht so wahnsinnig viel drauf. Und man fängt erstmal damit an, die Attribute auszuwürfeln. Also, würfel doch mal bitte Stärke, Daniel. 3W6.
Sehr gut. Das fängt schon gut an. Das ist eine 5.
Eine 5. Das ist also ein Malus von 2 auf die Proben.
Ja, sehr schön.
Als zweites kommt Geschicklichkeit.
Das ist schon besser. Das ist eine 12.
Sehr gut. Weder Bonus noch Malus. Ausdauer?
Ausdauer ist ebenfalls eine 12.
Persönlichkeit?
Wieder eine 12.
Oh, das ist ja ein spannender Charakter. Ja. Okay, dann haben wir jetzt die Intelligenz.
Jetzt wird sich zeigen, ob er Zauberer wird oder nicht. 11.
Eine 11, okay. Und zum Schluss das Glück.
Das ist 14.
14, wow, das ist gut. Du bist ein Glückspilz. Nicht stark, aber ein Glückspilz. Sehr gut. Das ist ein Bonus von 1. Und dieser Anfangsbonus von Glück, der geht direkt in das Geburtszeichen. Das ist das Sternzeichen, unter dem man geboren wurde. Und das hat direkt Einfluss, worauf der Glücksmodifikator angerechnet wird. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Wenn man also am Anfang Glück 5 hat und Malus von 2, dann könnte man zum Beispiel, wenn man unter der Bulle geboren wurde, alle Angriffswürfe im Nahkampf hätten dann -2, einfach weil man Pech hatte. Und das ist ein Wurf auf W30, das Geburtszeichen. Daniel, würfel doch mal.
Das ist eine 7.
7 ist der Pfad des Bären. Schadenswürfe im Nahkampf kriegen diesen Bonus.
Ja, ich treffe zwar nicht, aber zumindest mache ich Schaden.
Wenn du triffst, dann ist das immer ein glücklicher Treffer mit einem Bonus von 1. Sehr schön.
Hervorragend. Daraus abgeleitet gibt es natürlich dann die entsprechenden Rettungswürfe. Da werden dann die Modifikatoren entsprechend angerechnet.
Also der Reflexwurf ist mit Geschicklichkeit, der Willenskraftwurf ist Persönlichkeit und der Zähigkeitswurf ist Ausdauer. Das sind dann die Boni und Mali, die man da macht. Rettungswürfe funktionieren genauso wie alle anderen Würfel. W20 plus diesen Bonus-Malus gegen den Mindestwurf, den der Spielleiter für die Gefahr festgelegt hat.
Dann gibt's noch die 1W4 Trefferpunkte, die der Charakter besitzt. Das ist eine 4.
Also, ich möchte nochmal, dass sich das alle zu Gemüte führen. Es gibt ein W4 Trefferpunkte, modifiziert durch Ausdauer. Ja, das heißt, in deinem Fall plus minus 0. Ein Schwert macht ein W8 Schaden. Jetzt wisst ihr alle, warum es so spannend ist, 4 von diesen Figuren in ein Abenteuer zu bringen. Es ist gar nicht so einfach, die überleben zu lassen.
Das stimmt, ja.
Genau, als nächstes werden die Kupfermünzen ausgewürfelt, die man am Anfang besitzt. 5 W12. Das vereinfachen wir jetzt mal, nimm einfach mal einen W12 und wir nehmen das mal 5, damit hier nicht der Zuhörer beim Würfeln zuhören muss.
Gute Idee, Spielleiter. Das ist eine 8 gewürfelt, das heißt also eine 40 insgesamt. Das
sind also 40 Kupfermünzen. Gut, man startet natürlich mit 0 Erfahrungspunkten.
Genau.
Und dann wird ein zufällig bestimmtes Ausrüstungsstück ausgewählt.
Genau, das ist ein W24. Das ist eine 14 und das ist eine Laterne, die ich mittrage.
Ah, wunderbar. Eine Laterne ist eine gute Sache.
Ist nicht schlecht. Die ist 10 Goldmünzen wert. Ja. Die könnte ich zur Not auch noch verkaufen.
Oh ja, genau. Ach so, hier eine Laterne, 10 Goldmünzen. Man startet mit 5W12 Kupfermünzen. 100 Kupfermünzen sind eine Goldmünze, wie man das
kennt. Alles muss erkämpft werden. Und jetzt kommt der nächste spannende Teil, nämlich das, was mein Job ist. Was mache ich überhaupt in diesem kleinen Dorf, in dem ich lebe? Und da würfeln wir mit einem Prozentwurf.
Genau, das gibt da eine ganze Menge von.
Ich habe eine 5 gewürfelt.
Oh, eine 5 ist ein Barbier.
Sehr gut, dann habe ich doch bestimmt auch irgendwie was, mit dem ich den Bart schneide, oder?
Genau, und es wird angegeben, in welchen Waffen man bewandert ist. Das ist später nochmal wichtig, dann für die Klasse. Und ein Barbier ist mit einer Rasierklinge bewandert. Das ist also das gleiche wie Dolch. Ne?
Sehr
also
gut.
Wir sind hier Fleet Street, lässt grüßen. Und den Ausrüstungsgegenstand, den man dann mit sich führt, ist, Überraschung, eine Schere.
Ah, das ist nicht schlecht. Okay, gut. Schauen wir uns diese Berufstabelle nochmal ganz kurz etwas genauer an. Unter anderem sind ja hier nicht nur Berufe dabei, wie eben Alchemist, Tierbändiger, Totengräber, Glücksspieler oder auch der Buttenmann, im Englischen der Gongfarmer. Also es gibt natürlich auch die Buttenfrau. Das sind die Leute, die die Notdurft einsammeln in einem Sack. Sondern es gibt ja auch noch die Mischung aus Beruf und eben dem Volk. Also du könntest ein zwergischer Apotheker sein oder ein elfischer Advokat oder ein Halblingslandstreicher.
Oder Halblinghändler oder sowas. Genau, nur wenn man eine von diesen Berufen hat, kann man dann hinterher die passende Klasse wählen, wenn man aufsteigt. Also nur ein zwergischer Apotheker kann Zwerg werden. Der elfische Advokat kann nicht Zwerg werden. Große Überraschung. Sondern der wird dann halt Elf. Und wenn man dann aufsteigt, hat man das dann auch als Klasse. Dann ist man eben Elf oder Zwerg oder Halbling.
Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass der Bauer ein sehr nützlicher Beruf ist. Denn er hat nicht nur eine Mistgabel, die ziemlich gut ist, also der kann damit ziemlich gut umgehen, sondern der hat auch noch eine Henne. Und die Henne ist auch ziemlich praktisch, denn die kannst du einfach durch den Korridor schicken in dem Gewölbe, dann findet die die Falle zuerst.
Ja, damit hatten wir dann auch endlich die Frage beantwortet, warum geht die Henne über die Straße?
Genau, richtig, sehr schön. Ja. Exzellent, ja. Besonders beliebt ist natürlich die 97, das ist der Zauberlehrling. Der hat nämlich noch ein schwarzes Zauberbuch dabei.
Aber es gibt halt auch, also wir haben den Sklaven, der hat dann einen Knüppel und einen seltsam aussehenden Stein. Das ist auch schon sowas. Das finde ich total gut. Oder der Barde, der hat einen Dolch und eine Ukulele. Da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Hier, der elfische Kunsthandwerker hat Stab und ein halbes Kilo Ton, aus dem man dann kleine Statuen formen kann.
Man fängt ja dann zwangsläufig an, weil man eben nichts hat in so einem Dungeon. Und dann überlegst du, ja, okay, ich habe jetzt diesen Ton hier, kann ich damit irgendwas machen? Kann ich damit irgendwie Leute ablenken? Kann ich daraus irgendwas, eine Schale formen, um aus diesem seltsamen Brunnen etwas Flüssigkeit mitzunehmen oder sowas? Das hilft im Grunde sehr, die Kreativität anzuregen.
Oder es ist halt ein Gag. Wenn einem nichts zu Glasperlen einfällt, wenn man elfischer Glasbläser ist, dann ist es halt so. Aber wobei
die kannst du ja tauschen mit den Tiermenschen. Die glitzern.
Ja, oder man kann die in den Korridor rollen und kann den Kokatris drauf ausrutschen
ja,
lassen.
Zum Beispiel, so. Ja.
Da gibt's ja 1000 Möglichkeiten. Ja, genau. Das ist schon ganz witzig. Und auch Goodman hat schon vorgemacht, wie man über ein bisschen Modifikation dieser Berufetabelle gleich ganz andere Kampagnenwelten hinkriegen kann. Das ist eine einfache, nette Möglichkeit und wie gesagt, der Beruf hat auch hinterher Einfluss auf das, was man kann. Die Proben sind unterschiedlich. Ein W20, wenn es in den Beruf fällt und wenn es außerhalb von Beruf oder eben normalen Abenteurerfähigkeiten ist, würfelt man nur ein W10 plus Bonus gegen Mindestwurf. Das heißt, wenn man nicht Tierbändiger ist, aber das Pferd bändigen will, bevor man aufsteigt, dann ist das schon schwieriger.
Als letztes hat der Charakter dann natürlich noch eine Gesinnung. Die Gesinnung in Dungeon Crawl Classics spielt eine prominente Rolle, würde ich sagen, denn die zieht sich durch das gesamte Regelwerk. Es gibt nur drei Gesinnungen, nämlich die rechtschaffene Gesinnung, die chaotische Gesinnung und die neutrale Gesinnung. Letzte ist sozusagen in der Mitte dieser beiden epischen Seiten, die in einem ewigen Konflikt miteinander streiten und gucken, wie man die andere Seite übertölpelt. Und als Kleriker ist man natürlich dann einer dieser Richtungen verschrieben, aber später gibt es auch magische Gegenstände, die eben eine Gesinnung besitzen. Und auch wenn du als Zauberkundiger ein rechtschaffender Zauberkundiger bist, dann bist du anders angesehen als ein chaotischer Zauberkundiger, der vielleicht lieber mit Dämonen und Teufeln paktiert.
Also ich möchte jedem empfehlen, wenn ihr euch jetzt überhaupt nicht durchringen könnt, bei der Vorbestellung mitzumachen und ihr steht dann im Laden oder wo auch immer bei einem Kumpel oder so, habt dieses Buch in der Hand, schlagt mal Seite 24 auf und lest die Gesinnung. Das ist schon besser beschrieben und schlauer, als ich das bisher irgendwo gelesen habe. Ohne das komplett vorzulesen, fällt mir das jetzt schwer, das zusammenzufassen. Insofern lassen wir das mal so stehen, um euch ein bisschen anzufixen. Und es zieht sich halt, wie Daniel schon sagte, quer durchs Regelwerk. Ist jetzt nicht so, dass das jeden Augenblick präsent ist, aber manche Abenteuer beziehen sich drauf, Zaubersprüche beziehen sich drauf, etc.
Damit ist im Grunde unser Charakter erschaffen. Das würde man jetzt noch dreimal machen. Dann hat ein Spieler einen Charakter. Es gibt natürlich noch eine bessere Möglichkeit. Man kann einfach beim Purple Sorcerer, das ist eine Webseite, wo es die Charaktere alle auf Knopfdruck gibt, einfach eine ganze Batterie an Charakteren erstellen und sie dann in das nächste Gewölbe schicken.
Ich hoffe, wir können den Purple Sorcerer davon überzeugen, die deutsche Übersetzung mit einzubinden. Er hat sowas vor. Gucken wir mal. Noch ist das natürlich Englisch, aber wir arbeiten dran. Muss man halt gucken, wann das umgesetzt wird und wie. Das ist ja auch so eine One-Man-Show und gucken wir mal, wann wir den erreichen und wie. Aber es ist irgendwie zumindest die 0. Stufe Charaktere war irgendwie Lokalisierung geplant, habe ich gelesen.
Dann schauen wir beim nächsten Mal, wie ein Trichter funktioniert, wenn sozusagen mein Level 0 Charakter in eines dieser schrecklichen alten Festungen eindringt, um herauszufinden, warum dort Tiermenschen leben. Und wenn er dann überlebt, kann er aufsteigen. Aber warum so ein Trichter unterhaltsam ist, das klären wir beim nächsten Mal.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion, ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!